Dankeschön an euch alle. Wir hatten schon eine wunderbare Zeit miteinander heute Morgen. Es gibt ja so gewisse Klischeevorstellungen. Zum Beispiel sagt man, die deutschen Prediger oder Redner fangen ihren Vortrag meistens an mit einer Erklärung oder einer Entschuldigung, warum sie das eine oder andere so sagen. Und den Amerikanern sagt man, die machen sehr häufig am Anfang einen Witz oder eine Anekdote, damit die Zuhörer richtig zum Lachen kommen. Das wäre so ein Türöffner. Ich versuche es heute Morgen mal an Amerikanisch. Ich habe die Woche bei Werner Kitt etwas gehört, der fängt auch seinen Vortrag meistens so an. Ein Biologieprofessor, der dafür bekannt war, dass er immer sehr ausgefallene Prüfungsmethoden hatte, brachte wieder mal zu einer Prüfung so eine ganze Reihe Vögel mit, die er dann vorne aufbaute, hat allerdings die Vögel alle abgedeckt, abgehängt mit einem Tuch, nur die Füße waren zu sehen. Und dann sagt er den Studenten so, und jetzt schreibt mal auf, was ihr über diese Vögel alles wisst, über Gefieder, Größe, Verhalten, Lebensraum, Eier und so weiter, alles. Und einige haben fleißig geschrieben und andere kauten auf ihrem Bleistift rum und wussten nicht richtig wie. Und einem jungen Studenten, dem wurde das irgendwann zu bunt, der ging dann nach vorne mit seinem weißen Blatt, knallt das dem Professor auf den Tisch und will gehen. Sagt der Professor, kommen Sie noch mal zurück, auf Ihrem Blatt fehlt noch Ihr Name. Der junge Mann kommt zurück und hebt ein bisschen die Hose hoch und zeigt dem Professor das Bein, sagt er, jetzt raten Sie mal, wer ich bin. Ich bin fest davon überzeugt, dass mein Professor nicht meinen ganzen Fuß braucht, um zu erkennen, wer ich wirklich bin. Wir Menschen, die wir die DNA-Analyse entdeckt haben, ich glaube, mein Vater im Himmel, der braucht noch viel weniger von mir, um festzustellen, nicht nur zu welcher Kategorie Mensch ich gehöre, zu welchem Volk, sondern der kennt mich mit meinem Namen. Der braucht ganz wenig von mir, um zu sagen, du bist der Reinhold Kasimir, den ich erwählt habe, für den ich gestorben bin. Also ich habe kein Problem damit, dass mein Professor mich nicht erkennt mit meinem Namen. Ich habe ein großes Problem damit, mit meinem weißen Blatt. Wie viel brauche ich von meinem Gott, um wirklich davon zu erzählen, aufzuschreiben, was ich alles weiß über ihn? Das singt sich ganz leicht. Keiner ist wie du. Aber wenn man dann so erschüttert wird in seiner persönlichen Lebenssituation, hält man dann noch fest daran? Ist das dann noch derselbe Gott? Oder bin ich nur überzeugt, wenn er mich so richtig knuddelt und mir so richtig gut geht? Wie viel brauche ich als Beweis, dass mein Gott mich kennt, mich liebt, für mich da ist? Ich habe in diesem Jahr nochmal angefangen, nach einem gewissen Bibelleseplan die Bibel in einem Jahr durchzulesen. Das ist eine Herausforderung. Und ich habe gemerkt, wenn ich also da die Josua-Bücher lese und die Richterbücher, dann habe ich auch Schwierigkeiten, meinen Gott da drin zu erkennen, der voller Liebe und voller Erbarmen ist. Da ist so viel von Krieg und von Töten, Frauen und Kinder und so weiter. Ist das derselbe Gott, den ich vom Neuen Testament kenne? Da wird unser Gottesbild auf die Probe gestellt. Ich finde, wir haben heute Morgen ein gutes Thema. Ich lese uns mal den Predigttext heute aus 1. Mose 12. Ich beschränke mich auf die ersten vier Verse. Ich gehe davon aus, ihr kennt alle die Abrahamsgeschichten, aber nicht, dann empfehle ich euch, die nochmal nachzulesen. Es ist wirklich lohnenswert. Ich werde also auch in der Predigt nachher auf einige Sachen zu sprechen kommen, die jetzt hier so explizit nicht vorgelesen werden. Ich gehe davon aus, ihr kennt sie. Also, 1. Mose 12. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Dieser Bibeltext von Abrahams Berufung ist ja so ein richtiger Klassiker. Da kann man in verschiedenen Richtungen die ganze Geschichte beleuchten, etwa wen beruft Gott oder Treue und Gehorsam oder konsequenter Glaube oder Zwänge der Familie und der Sippe und so weiter. Merken also verschiedene Blickwinkel, die wir aus dieser Abrahamsgeschichte lernen können. Ich habe mich aus aktuellem Anlass für eine Überschrift entschieden: Haben wir noch Zukunft? Hast du Zukunft? Und wie stellst du dir deine Zukunft vor? Ich glaube, dass wir aus der Abrahamsgeschichte auch noch nach 4000 Jahren aus seinem Verhalten etwas lernen können. Ich frage mich manches Mal, wie es wohl den heute 20 bis 40, 45-Jährigen wohl geht, wenn sie an ihre Zukunft denken. Was für ein Bild habt ihr von eurer Zukunft? Wenn wir die Gegenwart mit ihren Prognosen für die Zukunft erleben, welche Entscheidungen trefft ihr dann? Von allen Seiten werden wir mehr mit schlechten Nachrichten für die Zukunft überschwemmt als mit guten. Die Rente wird knapp, ihr müsst selber Vorsorge treiben. Die durchschnittliche Lebenserwartung steigt zwar, aber es kommen ständig neue Krankheiten dazu, die wir nicht in den Griff bekommen. AIDS, Krebs, MS, Stoffwechselkrankheiten, Alzheimer, Parkinson, Demenz und. Aber wir basteln ja an einem Menschentyp, der dann dank Gentechnik ideal sein wird, gesund, intelligent, vollkommen, makellos. Und das lassen wir uns dann patentieren als das Menschenbild, der vollkommene Mensch. Und dann frage ich mich, und wo komme ich dann vor, der ich so weit weg bin von diesem vollkommenen Typ? Es wird uns weiter gepredigt, dass es langsam eng wird auf dieser Erde, wobei wir als Deutsche zwar ganz deutlich abnehmen, aber die Armen, die einfachen Menschen auf der Welt vermehren sich so schnell und die rücken uns immer näher auf die Pelle. Bis jetzt kommen sie ja noch kontrolliert, dank Green Card, Asylrecht, Einwanderungsquoten. Aber vielleicht kommen sie eines Tages auch nur, weil sie Hunger haben oder weil es ihnen zu eng wird. Stichwort Lampedusa. Unsere Luft wird auch immer dünner, immer ungesünder. Die Nahrungsmittel und Ernten geraten immer häufiger in Gefahr. Irgendwo vertrocknet immer eine Ernte, an anderer Stelle verhagelt sie oder wird durch Überschwemmung weggespült. Seuchen und Krankheiten vermehren sich, Tierbestände müssen in großen Mengen gekeult werden, vernichtet werden. Und so könnte ich noch eine lange Liste fortführen, diese Melodie der Medien und unserer Gesellschaft zu wiederholen und zu singen und darüber zu lamentieren. Aber das wäre nicht das Bild der Zukunft, an das ich glaube und das ich euch heute Morgen vermitteln möchte. Versuchen wir einmal, Abrahams Situation zu erfassen und überlegen, ob vielleicht in deinem Leben es Parallelen gibt, die sich irgendwie vergleichen lassen. Wenn wir uns diesen Text zeitlich und geografisch einmal zuordnen wollen, ergibt sich folgendes Bild. Wir sind etwa im Jahr 467 nach der großen Flut. Die babylonische Sprachverwirrung hatte auch schon stattgefunden. Man konnte sich nicht mehr mit einer Sprache verständigen, obwohl man doch irgendwie mit allen verwandt war. Es waren ja mal gerade 10, 12 Generationen vergangen seit Noah. Der Vater von Abraham, der Terach, der war mit seiner Familie etwa 1200 Kilometer stromaufwärts gezogen am Euphrat. Warum, wird uns nicht berichtet. Vielleicht wollte er etwas bessere Lebensbedingungen haben. Und ich denke, jeder von uns möchte gern seinen eigenen Neuanfang, möchte es gern etwas besser haben, als er es zu Hause erlebt hat in der Familie. Fortschritt. Jeder möchte seine Chance nutzen. Und da sich vieles in den Generationen ja wiederholt, hatte vielleicht auch Abraham so einen Wunsch im Herzen. Ein Neuanfang, weg vom Elternhaus. Abraham war 75 Jahre. Ich bin jetzt diese Woche 74 geworden, er war etwas älter als ich. Gut, zu der Zeit wurden die Menschen noch zwischen 200 und 400 Jahre alt. Aber es gab auch welche, die früher gestorben sind. Abrahams jüngster Bruder, Haran, der war schon gestorben. Auch da also keine Sicherheit, dass man alt wird. Und in diese seine Situation spricht Gott den Abraham an mit Namen. Er wusste, wer Abraham ist. Und er macht ihm ein Angebot. Halten wir noch einmal fest, was Gott ihm anbietet. Ich mache ein großes Volk aus dir. Nicht nur, ich gebe dir viele Nachkommen, nein, ich mache ein großes Volk aus dir. Ich werde deinen Namen groß und bekannt machen. Ich werde dich segnen, direkt und indirekt. Ich werde dich beschützen. Großartige Zusagen, die Abraham da bekam. Gott wollte offensichtlich die Weichen stellen für die nächsten 4 oder 6.000 Jahre, ich weiß es nicht. Und er suchte einen Menschen, der ihm vertraut, der an ihn glaubt. Die Bedingungen, die Abraham erfüllen sollte, die sind eigentlich gar nicht so groß. Etwas, was jeder von uns erfüllen kann. Abraham war kein Übermensch, sondern ein ehrlich Lernender, der dabei auch Fehler gemacht hat. Was hat Gott von ihm erwartet? Vertrauen und Gehorsam. Für Abraham hieß das, die Geborgenheit und die Sicherheit der Großfamilie verlassen und an einen Ort, der für ihn unbekannt war, zu gehen. Das Land Kanaan war ja nicht das Schlaraffenland, auf das auf Abraham gewartet hat. In dem Land lebten ja schon Menschen. Und die mussten auch arbeiten für ihr Broterwerb. Denen ist das auch nicht vom Himmel gefallen. Abraham wird lernen müssen, es ist nicht der reich gedeckte Tisch, der auf mich wartet, an dem ich mich nur bedienen brauche, sondern ich muss Schritt für Schritt im Glauben, im Vertrauen gehen, dass das, was Gott jetzt gesagt hat, auch erfahrbar, erlebbar wird. Und das war nicht so einfach. Ich erinnere, Gott hat zu ihm gesagt, ich mache ein großes Volk aus dir. Und die Realität, Sarah bekam keine Kinder. Gott hat ihm gesagt, dein Name will ich groß und bedeutungsvoll machen. Abraham hatte in seinem neuen Land Neider und er war sehr oft bedrängt. Gott hat ihm gesagt, ich will dich beschützen und dich segnen. Das war kein Automatismus. Auch da musste er Schritte, einzelne Schritte gehen. Nur so ein kleines Beispiel. Er zog mit 318 kampffähigen Sklaven oder Diener, die zu seinem Haus gehörten, hinter den vier Königen her, die ihm den Lot abspenstig geklaut hatten, überfallen hatten. Und er hat die besiegt. Das, was fünf Könige vorher nicht geschafft haben, da hat er erlebt, Gott ist mit mir. Gott schenkt mir Gelingen zu meinem Tun. Aber die Brunnen in der Wüste waren auch noch nicht gegraben. Da sprudelte nicht das Wasser einfach so aus der Erde. Nein, er musste den Brunnen graben. Er musste Wasser suchen. Und als dann eine Zeit lang in der Trockenheit alles ausblieb, dann dachte er an Ägypten. Dann ist er ausgewandert. Und selbst da hielt Gott seine Hand über ihn und bewahrte ihn noch vor größeren Dummheiten. Nein, Abraham war kein fertiger Glaubensheld, sondern er wird uns vorgestellt als ein lernender, ein wachsender Mann, der seine Zukunft von Gott erwartet. Wenn wir Abrahams Leben sehen, dann sehen wir es ja aus der Rückwärtsperspektive. Und da sieht zweifellos vieles sehr gut aus. Aber stellt euch vor, Abraham hatte das alles vor sich. Und das war nicht so im Film ihm gezeigt, das ist der nächste Schritt und dann siehst du das und dann siehst du das. Nein, es war vor ihm auch dunkel, unbekannt. Und er musste sich vortasten. Aber er bekam eine Chance und immer wieder eine Chance. Genau wie wir auch immer wieder eine Chance bekommen. Und von Abraham heißt es dann im Vers 4, und Abraham ging hin. Aber hier gibt es schon den ersten kleinen Gehorsamsfehler. Es heißt nämlich, und Lot ging mit ihm. Habt ihr es noch im Ohr, wie sein Auftrag hieß? Geh aus deinem Vaterhaus, aus deiner Verwandtschaft. Lass das alles hinter dir. Es mag gute Gründe gegeben haben, dass er den Lot mitgenommen hat. Schließlich war er ja schon halbweise oder weise. Und da kann so ein Onkel ja auch die Verantwortung übernehmen, vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass es mit dem Lot nachher eine Menge Probleme gegeben hat, die möglicherweise so nicht passiert wären, wenn Abraham an der Stelle konsequent gewesen wäre. Vielleicht gab es ja auch in deinem und in unserem Leben schon so eine kleine Inkonsequenz, wo wir vielleicht dachten, naja, wirklich so radikal, so 1:1? Und diese Schwierigkeiten haben sich dann weiterentwickelt. Und machen uns vielleicht heute noch zu schaffen. Aber zu unserem Glück können wir sagen, dass Gott sich deswegen nicht zurückzieht und sagt, der hat einen Fehler gemacht, der ist nicht brauchbar. Nein, Gott ist bereit mitzugehen, auch da, wo wir Fehler gemacht haben, auch da, wo wir einen falschen Weg eingeschlagen haben. Sicher, manches können wir nicht mehr ungeschehen machen, aber Gott geht mit und er hilft uns, wenn wir nach vorne schauen. Ich denke, wenn wir ähnliche Glaubensschritte gehen, haben auch wir heute Zukunft, genau wie Abraham. weil Gott derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Ich glaube, er hat ein sehr großes Programm für unser Leben. Ein Leben ohne Angst, ohne Sorgen. Ein erfülltes Leben, kein Schlaraffenland, keine Utopie, sondern Herrlichkeit. Abraham machte nicht alles auf einmal, sondern einen Schritt nach dem anderen. Abraham hat die Führung Gottes, glaube ich, sehr gut verstanden. Und immer wenn er etwas verstanden hat, wenn er dieses Handeln Gottes in besonderer Weise erlebt hat, dann machte er etwas ganz Bemerkenswertes. Nämlich er baute einen Altar, ein Denkmal, ein Erinnerungszeichen, an das er sich immer wieder erinnern konnte, hier habe ich eine Gottesbegegnung gehabt. Ich erinnerte mich, als ich mir das so vorbereitet habe, an eine Sache mit meinem Vater. Der ist unversehrt aus dem Krieg heimgekommen und wir wohnten dann in der Lüneburger Heide. Und mein Vater, ich habe es damals nicht verstanden, ich war wohl auch noch zu klein, 8, 10 Jahre sowas. Der hatte in der Nähe von unserem Haus im Wald an einem Baum so ein Kreuz geschnitzt mit so einem andeutungsweise Hügel von Golgatha. Ich habe das belächelt damals, wir machten uns ein bisschen lustig darüber, aber heute denke ich, das war für ihn so ein Bethel, so ein Denkmal, an dem er sich erinnert hat, Gott hat mich gesund nach Hause gebracht. Ich habe meine Familie wieder. Ich bin zwar auch 800 Kilometer von der Heimat weg, aber ich habe eine neue Chance. Ich verstehe das heute besser. Ich habe auch solche Denkmäler, solche besonderen Erinnerungspunkte in meinem Leben, die ich immer wieder anschaue. Das ist einmal meine Taufe. Immer wenn ich Psalm 119 lese, dann erinnere ich mich daran. Ja, das war ein Wort Gottes an dich in der Situation. Ich erinnere mich auch sehr gut, als ich in der Gemeinde aufgenommen wurde. Das hat mir ganz viel bedeutet. Als ich das erste Mal am Abendmahl teilnehmen durfte und es verstanden habe, das ist für dich ganz persönlich. Als Gott mir meine Frau geschenkt hat, ich eine Familie gründen durfte. Immer wenn ich das anschaue, weiß ich, Handeln, Wirken Gottes. Aber wie wir Menschen so sind, wir freuen uns über diese besonderen Zuwendungen Gottes und wünschen uns am liebsten jeden Tag mehr davon. Aber wenn wir ehrlich sind, merken wir, wir halten diesen Level nicht. Wir gehen weiter. Und es ist ein natürliches Gefälle im Leben. Interessant. Abraham, von dem lesen wir, er zog weiter nach Süden. Ich stelle mir Süden immer vor, das ist da unten. Beim Abraham war es so, er suchte die Niederungen im Tal, wo das Wasser war. Das war fruchtbares Land. Da wollte er hin, aber das war nachher leider auch nicht mehr fruchtbar. Wir sind alle so ein bisschen auf dem Weg nach Süden. Ich dachte so, gibt es da vielleicht einen Zusammenhang, dass so viele Leute immer in Süden, nach Süden in Urlaub fahren und fliegen? Verspricht man sich da das fruchtbare Land, das besondere Erlebnis, das Glücksgefühl? In der fruchtbaren Ebene gab es eine Hungersnot. Und die lässt ihn schließlich ganz nach Ägypten auswandern, weit weg von seinem Altar, von diesem Begegnungspunkt, dieses Denkmal, das er sich gesetzt hat. Hier bin ich Gott begegnet, hier hat Gott geholfen, weit weg davon. Ohne dieses Versprechen vor Augen versucht er mit seiner Klugheit sein Leben zu gestalten und macht weiter Fehler um Fehler. Er lügt, verliert beinahe seine Frau und nur durch Gottes Eingreifen kann er den Rückzug antreten, umkehren zu der Stätte Bethel, wo er zuletzt angebetet hat. Er hat scheinbar aufgehört anzubeten. Es wird uns jedenfalls zwischendrin nicht berichtet, dass er gebetet hat, dass er ein neues Denkmal aufgerichtet hat. Gibt es da bei uns auch Parallelen? Haben wir vielleicht auch schon den Ort verlassen, an dem wir dem Herrn das letzte Mal richtig begegnet sind? Persönlich? Als Gemeinde? Ich denke, diese vergangene Woche, die miterleben konnten, werden das sicher bestätigen. Das war so ein Bethel. Gott ist gegenwärtig. Gott redet. Gott handelt. Aber wie gesagt, es gibt solche Zeiten, in denen wir uns entfernen von dem Denkmal. Auch unter uns Gläubigen. Aber durch diese und durch weitere Lektionen, die Abraham erleben musste oder durfte, wurde er ja geformt, zugerüstet zu dem, was Gott aus ihm machen wollte, nämlich ein Glaubensvater. Aber er hatte noch einige Prüfungen zu bestehen. Den einen Teil der Verheißung, den konnte er deutlich sehen. Gott hat es zugelassen oder so gefügt, dass er inzwischen wirklich sehr reich war. Ja, das hat er gesehen. Das hat sich bestätigt, hat sich erfüllt. Gott hat mich gesegnet. Aber er hatte noch keine Nachkommen. Er hatte noch kein eigenes Land. Und es ist tragisch zu sehen, wie die Geschichte sich bei Menschen wiederholt. Wir lernen nur sehr schwer aus den Fehlern unserer Vorfahren. Nicht mal aus den eigenen lernen wir wirklich. Wer würde dem Abraham und der Sarah einen Vorwurf machen wollen für das Verhalten in Sachen Nachwuchs? Als sie an dem Punkt waren, an dem es menschlich wirklich vollkommen klar war, Sarah wird keine Kinder mehr kriegen. War das nicht eine vernünftige Entscheidung, die Lösung mit der Hagar? So denken wir Menschen, die wir real denken. Irgendwann muss ich doch meinen gesunden Menschenverstand einschalten. Wieder ein Fehler aus Gottes Sicht. Mit Nachhaltigkeit bis zum heutigen Tag. Die Ismaeliten sind die größten Feinde für die Nachkommen der Verheißung. Abraham werden diese Fehler später immer wieder bewusst und er kehrt zurück zu seinem Altar oder er hat einen neuen gebaut. Und Gott wiederholt seine Zusagen für ihn und für seine Nachkommen. Was mich besonders schmerzt, dass die nachfolgenden Generationen so wenig, wenn überhaupt, dann sehr langsam aus den Fehlern lernen. Warum gelingt es uns nicht, mehr aus Fehlern der eigenen oder in unserer Gesellschaft oder in unserer Familie Schlüsse zu ziehen, die uns schneller nach vorne bringen. Ja, auch wir machen nicht alles richtig, wir machen Fehler. Aber wichtig war für den Abraham und es auch für uns, dass wir die Zusagen Gottes im Auge behalten. Und das ist bis zum heutigen Tag zu beobachten. Wenn wir noch kurz den Isaak, Jakob, den Esau, die hatten viel bessere Startbedingungen als Abraham. Sie haben doch an ihrem Vater und Großvater gesehen, gehört, erlebt, wie Gott handelt, wie Gott reagiert. Und was machen sie? In 1. Mose 26 lesen wir, Und es entstand eine große Hungersnot im Land, außer der vorigen Hungersnot, die in den Tagen Abrahams gewesen war. Und Isaak zog zu Abimelech, dem König der Philister, nach Gera. Und der Herr erschien ihm und sprach, ziehe nicht hinab nach Ägypten, bleib in dem Land, von dem ich dir sage, halte dich auf in diesem Land und ich werde mit dir sein und dich segnen. Denn dir und deinem Samen werde ich alle diese Länder geben und ich werde den Eid aufrecht halten, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Gut, in diesem Punkt nach Ägypten auszuwandern, hat er es begriffen, der Isaak. Aber kurz danach macht er den gleichen Fehler wie sein Vater Abraham. Er gibt dem Abimelech gegenüber seine Frau als Schwester aus. Warum? Nur um seine eigene Haut zu retten. Er hat vergessen, dass Gott gesagt hat, ich werde dich beschützen. Er hat gesagt, hier muss ich selber klug handeln. Und Jakob hat dann noch mehr mit seinem Verstand gehandelt, als im Vertrauen auf Gottes Zusagen. Ich stelle diese Schwachstellen dieser Glaubensväter nicht deshalb heraus, damit wir uns vielleicht im Vergleich noch ein bisschen gut fühlen, in guter Gesellschaft sind, sondern ich möchte die Treue Gottes zu seinen Verheißungen einfach beleuchten. Gott stellt sich später auch zu diesen Versagern. Er sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er distanziert sich nicht von den Versagern. Er sagt nicht, ja, nur die guten Seiten, da bin ich mit einverstanden. Nein, die ganze Person, er stellt sich dazu. Ich bin der Gott, ich stehe zu meinem Wort. Und das dürfen auch wir für uns festhalten. In 2. Timotheus 2, 13 lesen wir, wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Welche Botschaft steckt dann für uns, die wir nicht blutsverwandt mit Abraham sind, in dieser Geschichte? Mit Israel wird Gott ganz bestimmt sein Versprechen einlösen. Da habe ich gar keine Zweifel. Er wird mit diesem Volk zurechtkommen. Und genauso wird er auch mit seiner Gemeinde zurechtkommen. Das ist Gottes Zusage. Da dürfen wir den Fuß drauf stellen und sagen, das ist die Verheißung, auf die ich vertraue. Die Gemeinde Jesu, von der wird gesagt, dass sie Miterben und Gottes Hausgenossen geworden sind. Und Paulus drückt das dann in Römer 8 so aus, wenn aber Kinder so auch Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir andererseits mitleiden, auf dass wir auch mitverherrlicht werden. So lasst uns von Abraham lernen. Dann haben auch wir Zukunft, weil sie auch für dich und für mich, weil er sie für mich und für dich vorbereitet hat. Wir sollen Schritte im Glauben gehen, sonst haben wir eine traurige, eine beängstigende Zukunft, wie viele unserer Zeitgenossen. Lasst uns dankbar zurückschauen. Lasst uns wachsam in der Gegenwart sein und glaubend nach vorne schauen. Amen.